Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Es geht um alle Themen, die uns Frauen bewegen, umtreiben und manchmal in den Wahnsinn treiben. Von A wie Abnehmen bis Z wie Zyklusstörung. Mein Name ist Eva Häusler-Inulu, ich bin Frauenärztin aus Leidenschaft und dein Host für diese Show. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, guten Abend, wo auch immer du gerade bist. Bei mir ist es morgens. Ich begrüße dich recht herzlich zur Episode 18 unseres Podcasts Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Heute in Episode 18 geht es um die Früherkennung bzw. generell über Gebärmutterhalskrebs. Gebärmutterhalskrebs ist eigentlich ja der Grund, warum du jedes Jahr wahrscheinlich zum Frauenarzt gehst, zur Frauenärztin gehst. Hoffe ich zumindest mal, dass du das einmal im Jahr machst. Gebärmutterhalskrebs ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt im Vergleich zu Brustkrebs. Viele Frauen denken bei Frauenkrebs sozusagen erstmal an Brustkrebs, weil das mittlerweile ja der häufigste Tumor, bösartige Tumor bei Frauen ist. Das war aber nicht immer so, dass da Brustkrebs Nummer 1 war. Der Gebärmutterhalskrebs war sehr lange Zeit, ist auch in vielen Ländern immer noch, was die Sterblichkeit bedingt angeht, zumindest auf Platz 1, was die Frauenkrebsarten angeht. Bei uns hat sich das Gott sei Dank geändert. Das liegt daran, dass das Screening sich in den 70er Jahren nicht geändert, sondern überhaupt, dass es erstmal eingeführt wurde. Das ist der sogenannte Papabstrich, den du kennst, der bisher eigentlich jedes Jahr beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin gemacht wurde. Da wird quasi aus dem Gebärmutterhals, also dem untersten Teil der Gebärmutter, werden mit einem Bürstchen oder Spatel Zellen abgenommen, auf spezielle Art und Weise, nämlich nach Papanikolaou gefärbt. Und dann kann man sehen, ob da irgendwelche Veränderungen sind, die auf eine Krebsvorstufe oder eben auf Krebs hindeuten. Dieses Screening hat dazu geführt, dass Frauen viel, viel früher rausgefischt wurden, die Gebärmutterhalskrebs haben, dass die viel früher operiert werden konnten. Und dadurch ist die Sterblichkeit am Gebärmutterhalskrebs in Deutschland sehr stark zurückgegangen. Wie gesagt, das ist nicht in allen Ländern so. Es gibt noch sehr viele Länder, wo es das Screening entweder nicht gibt oder wo viel zu wenig Frauen Zugang dazu haben, wo Gebärmutterhalskrebs weiterhin eine der führenden Todesursachen, krebsbedingte Todesursachen von Frauen ist. Heute will ich dir so ein bisschen darüber erzählen, was du da tun kannst oder was du dazu beitragen kannst, dass du weder Gebärmutterhalskrebs noch Vorstufen bekommst und was passiert, wenn sich vielleicht doch mal eine Vorstufe entwickelt hat. Man hat festgestellt, beziehungsweise ist auch schon tatsächlich recht lange wieder her, dass der Gebärmutterhalskrebs in der weitaus größten Anzahl, also 95-98% der Fälle von Gebärmutterhalskrebsviren, den humanen Papillomviren HPV, ausgelöst wird. Da hat auch der Herr Zuhausen aus Heidelberg einen Nobelpreis dafür bekommen, weil das einfach eine bahnbrechende Entdeckung war, dass Krebs auch durch Viren entstehen kann. Bei den 2-5%, die nicht HPV-bedingt sind, wissen wir auch noch gar nicht, sind die wirklich nicht HPV-bedingt oder ist es einfach so, dass wir die Viren, die da dran beteiligt sind, mit unseren aktuellen Testverfahren einfach noch nicht feststellen können. Also tatsächlich, wenn du kein HPV-Virus in dir trägst, ist deine Chance, den Gebärmutterhalskrebs zu kriegen, wirklich winzig klein. Deswegen hat sich auch unser Screening irgendwann geändert. Also wie gesagt, seit den 70ern ist dieser Papabstrich Standard gewesen. Und jetzt seit 2020 hat sich das OKFE, organisierte Krebsfrüherkennungs-Screening, etabliert. Und zwar ist es da so, dass das bis 30 eigentlich läuft wie gehabt. Du kriegst deinen Abstrich jedes Jahr, wenn du zur Gynäkologin, zum Gynäkologen gehst, und zwar den Abstrich nach Papanikolaou. Ab 35 ändert sich das dann ein bisschen. Da ist dann nicht mehr der jährliche Papabstrich, sondern alle 3 Jahre ein Abstrich, der kombiniert wird. Also der Papabstrich wird mit einem HPV-Test kombiniert. Und das hat den Vorteil, dass man eben feststellt, ob ein Virus da ist. Unter 35 wird es nicht gemacht, weil da eine sogenannte transiente Infektion, also eine Infektion, die direkt wieder vorbeigeht, sehr, sehr häufig ist. Da wird man viel zu viele Frauen kirre machen und überdiagnostizieren und wahrscheinlich auch übertherapieren. Ab 35 sagt man, okay, da gucken wir standardmäßig nach. Wenn dann HPV vorhanden ist, muss man eventuell weiterschauen. Ansonsten ist die nächste Abstrichkontrolle alle 3 Jahre. Da sprechen wir nachher nochmal kurz drüber. Das ist so ein bisschen kritisch zu bewerten teilweise. HPV, also diese humanen Papillomviren, die Gebärmutterhalskrebs verursachen, sind im Endeffekt eine sexuell übertragbare Krankheit. Das heißt, Frauen, die keinen Sex haben, haben in der Regel kein HPV und auch kein Gebärmutterhalskrebs, aber das ist tatsächlich in der Regel. Das ist nicht immer so. Es scheint auch andere Wege zu geben, dass das übertragen werden kann. Auf einem Seminar hatten wir mal den Fall von einer Nonne besprochen, die tatsächlich auch Jungfrau war, die Gebärmutterhalskrebs entwickelt hat. Sowas ist dann natürlich tragisch, weil man dann auch bei der Vorsorge da vielleicht das weniger auf dem Schirm hat. Aber prinzipiell kann man sagen, dass das eine sexuell übertragbare Krankheit ist und du dich entsprechend auch vor HPV schützen kannst. Das ist also eigentlich ganz analog zu HIV. Man sagt, da gibt es das ABC-Schema, also A wie abstinent, gar keinen Sex haben erstmal. Das ist das Beste, was man machen kann, um sich vor HPV zu schützen. Ist jetzt wahrscheinlich für die meisten nicht so richtig alltagstauglich. B, be faithful, also sei treu, hab eine gute Sexualhygiene, hab einen Partner und nicht mehrere und bleib bei diesem einen Partner und der sollte optimalerweise natürlich auch treu sein. C, use condoms. Wenn A und B wegfallen, solltest du zumindest auf C zurückgreifen. Das heißt, wenn du nicht in einer festen Beziehung bist oder ihr einfach mehrere Partner habt, wechselnde Partner habt, dann bitte Kondome benutzen. Ganz wichtig, das nicht nur für HIV und HPV, auch für Syphilis, für ganz viele andere. Jetzt ist HPV aber tatsächlich auch eine Krankheit, die durch ein schlechtes Immunsystem daran gehindert wird, vom Körper ausgeschieden zu werden. Also die HPV-Infektion an sich, die vorbeigeht, diese transiente Infektion, ist normalerweise gar nicht das Problem, sondern die HPV-Infektion, die im Körper verbleibt und dann dazu führt, dass sich die Zellen vermehren und eventuell dann auch verändern. Deswegen tu alles, was für ein gutes Immunsystem wichtig ist. Das ist jetzt wieder das Standardprogramm, was ich gefühlt jeden Podcast erzähle: gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, ausreichend Vitamine und auch bei HPV ganz wichtig, nicht rauchen. Rauchen ist generell schlecht fürs Immunsystem, sorgt aber auch dafür, dass sich die feinen Härchen im inneren Genitalien, also in den Tuben, nicht wirklich bewegen können. Die werden gelähmt, die Schleimsezernierung, nicht die feinen Härchen, die Muskeln, die Schleimsezernierung im Gebärmutterhals nimmt ein bisschen ab und dadurch kann das Virus nicht so gut ausgeschwemmt werden. Also ganz wichtig, Rauchen ist tatsächlich ein Risikofaktor. Frauen, die eine HPV-Infektion haben und rauchen, haben deutlich höheres Risiko, dass daraus Krebsvorstufen entstehen. Genau, es gibt dann verschiedene Vitamine, die das Immunsystem stärken. Auch das kennst du wahrscheinlich aus der Grippesaison. Zink, Vitamin C, Selen, Vitamin D ist in den meisten Fällen eine gute Idee. Man soll vielleicht vorher kurz gucken, ob der Spiegel zu niedrig ist, aber eigentlich haben hier in den Breitengraden fast alle, selbst im Sommer teilweise, viel zu niedrige Vitamin D-Spiegel. Auch das kann das Immunsystem so ein bisschen beeinträchtigen. Und dann gibt es noch so Vitamine, Mineralstoffe, die direkt auf den Gebärmutterhals aufgesprüht oder aufgetragen werden können, wenn schon Veränderungen oder HPV-Viren da sind. Papillocare heißt es oder der Name des anderen fällt mir nicht ein. Also es gibt da auf jeden Fall Colpofix. Es gibt da Sprays oder Gels, die man nehmen kann. Man muss aber ganz ehrlich sagen, diese Mittel sind zwar in Studien sehr gut, die scheinen ganz gut zu helfen, aber die Studien sind alle von den Firmen, die das entwickelt haben, bezahlt. Da muss man natürlich so ein bisschen schauen, ob es dann irgendwann mal Daten von unabhängigen Studien gibt. Also das Zeug ist auch teuer, musst du selber zahlen. Nicht rauchen, ausreichend Vitamine zu dir nehmen, ist schon mal ein sehr guter erster Schritt. Auch für eine gute Scheidenflora sorgen. Das heißt, dass die guten Scheidenbakterien da sind, das scheint auch eine Schutzwirkung zu haben. Gute Scheidenbakterien gibt es als Kapseln, ist aber eher so ein bisschen für Infektionen gedacht, wobei du auch einmal wöchentlich eine nehmen kannst, um die Scheidenflora zu unterstützen. Ansonsten aber kannst du das tatsächlich auch wieder über Ernährung beeinflussen, indem du für eine gute Darmflora sorgst. Eine gute Darmflora sorgt auch wieder dafür, dass die Scheidenflora besser wird. Das hängt tatsächlich zusammen. Und eine gute Darmflora bekommst du wieder durch ausreichend Obst und Gemüse und tatsächlich Probiotika, also Kefir, Kimchi, echtes Sauerkraut, sauer vergorenes. Das sorgt dafür, dass die guten Milchsäurebakterien sich in der Darmflora ansiedeln können. Und mit Obstgemüse, den sogenannten Präbiotika, hast du genug Ballaststoffe, dass die sich auch wohlfühlen und Nährstoffe haben. Was ist denn jetzt, wenn bei der Frauenarztvorsorge tatsächlich irgendwas auffällt, wenn dann der Papabstrich irgendwie auffällig ist oder ein HPV da ist? Prinzipiell ist es ja so, der Papabstrich wird eingeteilt in Stufe 1 bis 5. Also Pap 1 ist ein ganz normaler Papabstrich. Pap 5 ist, da sind auf jeden Fall Krebszellen zu sehen. Das, was dazwischen liegt, deutet darauf hin, dass da was ist, was beobachtet werden muss. Das heißt, bei einem Pap 1 macht man, wenn kein HPV da ist, erstmal nichts außer die reguläre Kontrolle. Bei einem Pap 5 schickt man sofort in die Klinik, weil das muss operiert werden. Entschuldigung. Pap 2a heißt, es war mal was in der Anamnese, also in der Krankengeschichte. Entweder ein auffälliger Befund, was die Frauenärztin auf den Zytobogen, den wir immer ins Labor schicken müssen, schreibt, weiß ich nicht, Portio hat einen großen Polypen oder ständig Blutung nach dem Geschlechtsverkehr. Aber kann auch heißen, es war mal eine Konisation innerhalb der letzten 2 Jahre, also so eine Teilentfernung vom Gebärmutterhals. Oder der letzte Abstrich war auffällig. Da heißt 2a, die Zellen sehen gut aus, aber da ist irgendwas in der Vorgeschichte. 2p ist ein bisschen was anderes. Da sind schon erste Veränderungen am Plattenepithel. Also die Abstriche haben oft so kleine Zusatzbuchstaben, A oder P oder D1. Und P bedeutet Plattenepithelial. Das heißt, es ist der Gebärmutterhals ist so ein bisschen eine besondere Stelle. Deswegen haben wir da auch so Probleme mit dem Virus. Da trifft Plattenepithel. Also das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie pflastersteinartiges Epithel, also pflasterartige Hautzellen. Trifft da auf das Zylinderepithel vom Gebärmutterhals. Zylinderepithel kannst du dir ein bisschen eher vorstellen wie so Zaunpfosten. Also das ist lang und schmal, das Plattenepithel eher breit und flach ist. Und bei einem 2P ist eben das Platten, sind Plattenepithelien drin, die ein bisschen komisch aussehen. Bei einem Dreierabstrich muss man auf jeden Fall genauer hinschauen und kontrollieren. 3P ist auch wieder Plattenepithelial. Das häufigste ist aber tatsächlich ein 3D1 oder 3D2. 3D1 sollte so in 6 Monaten nochmal nachgeschaut werden. Bei dem 3D2 kann man nach 3 bis 6 Monaten nochmal nachgucken. Warum sagt man jetzt, dass man immer nachgucken soll bei solchen Abstrichen und nicht gleich irgendwas machen? Weil der Körper sehr gut mit solchen Veränderungen eigentlich umgehen kann, wenn man ihm ein bisschen Zeit lässt. Gebärmutterhalskrebs entsteht in der Regel sehr langsam. In der Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber normalerweise entsteht Gebärmutterhalskrebs sehr langsam. Und da kann man tatsächlich ein bisschen schauen, kriegt der Körper denn diese Veränderung selber wieder in den Griff oder muss man da tatsächlich eingreifen? Bei einem Pap 4a sollte man auf jeden Fall zeitnah eine Kontrolle machen, weil das sieht schon so ein bisschen verdächtig aus. Und bei einem Pap 5, wie gesagt, direkt in die Klinik. Wenn jetzt mehrere Abstriche hintereinander auffällig sind, also zwei, dreimal hintereinander ein Pap 3D oder eben ein Pap 4a, da sollte man dann näher hinschauen, heißt eine Kolposkopie machen. Auch das hat sich 2020 geändert. Vorher war es in der Regel so, nach zwei, drei auffälligen Abstrichen wurdest du in die Klinik geschickt zu einer sogenannten Konisation, wo eine Scheibe bzw. früher ein Kegel vom Gebärmutterhals abgeschnitten Patienten und untersucht wird. Da hat man aber festgestellt, es war in vielen Fällen eine Übertherapie. Das heißt, man hat den Frauen am Gebärmutterhals umgeschnippelt und im Endeffekt hätte man da auch einfach erstmal gar nichts machen brauchen. Deswegen gibt es jetzt erstmal die Kolposkopie. Kolpos ist das Wort für Scheide aus dem Griechischen. Und es wird aber eigentlich gar nicht die Scheide angeguckt, also die auch, aber interessant ist da der Gebärmutterhals. Das Verfahren ist schon ziemlich alt, wurde tatsächlich auch in Deutschland entwickelt. In den 30er Jahren muss das gewesen sein. Auch unter fragwürdigen Umständen wurde in KZs getestet an jüdischen Frauen. Aber das Verfahren an sich ist tatsächlich sehr gut. Da wird unter einer Art Mikroskop der Gebärmutterhals live angeschaut. Mittlerweile auch oft mit Hilfe noch von Kameras. Es gibt auch reine Videokolposkope, sowas benutze ich auch in meiner Praxis. Da wird der Gebärmutterhals angeschaut. Wenn es an eine Kamera oder ein Videokolposkop angeschlossen ist, kannst du es auch selber mitverfolgen, den Gebärmutterhals mal live anschauen. Dann wird da Essig drauf getupft, da verändert sich die Oberfläche, vor allen Dingen, wenn eben auch ein HPV da ist, beziehungsweise Zellveränderungen da sind, und dann kann man schon so ein bisschen schauen, okay, da ist eine Stelle, die sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus, und dann kann man da gezielt eine Probe entnehmen, statt gleich die Hälfte vom Gebärmutterhals wegzusäbeln. Das ist insofern sehr nützlich, als man dann einfach eine genauere Aussage hat als beim Abstrich alleine, aber eben nicht so viel Gewebe zerstört wie bei einer Konisation. Nachteil ist natürlich, man kann daneben pieksen, wenn man eine Probe entnimmt. Es kann sein, dass man eine Probe entnimmt, da sieht alles ganz gut aus und direkt nebendran ist aber vielleicht was, was nicht mehr gut aussieht. Deswegen muss man das immer so ein bisschen in Zusammenschau mit den anderen Befunden sehen. Wenn ich jetzt ein PAP4A habe, aber die Probe sagt, da ist nichts oder nur eine 10.1, dann sagt man, okay, da muss man zeitnah nochmal drauf gucken und schauen, ob das wirklich so sein kann. Wichtig ist uns noch, das haben wir noch gar nicht besprochen, bei den Co-Tests, also wenn quasi der PAP-Test kombiniert wird mit einem HPV, dann ergibt sich das ein bisschen anders im Screening. Also vorher, wie gesagt, jährlich bei den Co-Tests, die sind alle 3 Jahre, wenn wir einen PAP-1 und einen HPV-negativ haben. Wenn jetzt aber ein HPV positiv ist, gilt wieder bei einem PAP-1 jährliche Kontrolle. Wenn der dann 2-mal positiv ist, sagt man, sollte man vielleicht mal näher hinschauen und eine Kolposkopie machen. Bei einem PAP-2 oder PAP-3 und einem HPV wird man schneller wieder schauen. Und da gibt es dann so einen Algorithmus, wo man dann einfach guckt, wie schnell muss man wieder einen Abstrich machen. Da gibt es dann die Möglichkeit, nach einem halben Jahr einen Abstrich, nach einem Jahr nochmal einen Co-Test. Oder auch, wie schnell muss man dann vielleicht doch mal mit einem Kolposkop drauf schauen. Ich habe gerade erzählt, PAP4A und 10.1 passt nicht so richtig zusammen. Deswegen erkläre ich dir erstmal noch die CINS, was das bedeutet. CIN, also C-I-N, ist eine Abkürzung für zervikale intraepithelialen Neoplasie, also eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Und die wird tatsächlich eingeteilt in die Stufen 1 bis 3. Gebärmutterhalskrebsvorstufe bedeutet, es sind Zellveränderungen da, die mal ein Krebs werden könnten, die aber noch nicht die Basallamina durchbrochen haben. Unser Körper hat unter der Haut eigentlich überall die sogenannte Basallamina. Das ist, kannst du dir im Endeffekt wie eine Haut unter der Haut vorstellen, und das ist eine Grenze, die unser Inneres und unser Äußeres trennt. Also in der Haut selber sind noch keine Blutgefäße, noch keine Lymphgefäße, das ist alles unterhalb der Basallamina. Das heißt, erst wenn auffällige Zellen, wenn ein Tumor die Basallamina durchbrochen hat, hat er Zugang zu Blutgefäßen und Lymphgefäßen und kann sich ausbreiten im Körper. Deswegen gilt eine Vorstufe noch nicht als schwere Erkrankung, weil die macht man lokal weg und gut ist. Diese Einteilung von 10.1, 10.2, 10.3 ist übrigens nicht überall auf der Welt gleich. Es gibt im angloamerikanischen Raum eher die Einteilung in Low Grade und High Grade. Low Grade ist 10.1, High Grade ist 10.2 und 3. Das heißt, da unterscheidet sich auch der Therapiealgorithmus ein bisschen. Bei uns ist es nämlich so, bei 10.1 wartet man einfach ab, weil in der weitaus größten Anzahl der Fälle sich das einfach wieder zurückentwickelt. Bei einer 10.2 Wartet man in Deutschland auch ab, allerdings nicht so lange, und guckt dann nochmal hin. Erst bei einer 10.3 wird eine Konisation empfohlen. Im angloamerikanischen Raum gehört eine 10.2 schon zu den High-Grade-Läsionen, die operiert werden. Da ist so ein bisschen die Frage, was sinnvoller ist. Auf jeden Fall sollte man bei einer 10.2 genau hinschauen, weil einfach das Risiko, dass es doch nicht von selber weggeht, höher ist als bei einer 10.1. Also man hat eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es doch zum Gebärmutterhalskrebs kommt. Ich habe gerade zwei Fälle gehabt, die eine 10.2 hatten in der ersten Kolposkopie, und jetzt haben wir ein halbes Jahr später nochmal geschaut, und beides hat sich weiterentwickelt, sowohl vom Abstrich als auch von der vom Befund. Also müssten operiert werden. Man kann sowas auch tatsächlich, eine 10.2, mit hochkonzentrierter Essigsäure therapieren. Also dass da hochkonzentrierte Essigsäure aufgetupft wird, da schwellen die Zellen an und gehen kaputt. Die Behandlung ist ein bisschen unangenehm. Das brennt ziemlich, wenn das da aufgetragen wird. Und es gibt wenig Studien dazu, ob das wirklich langfristig hilft. Aber es ist zumindest für viele Frauen so das Gefühl, okay, ich mache wenigstens irgendwas. Also Kontrollen sind danach trotzdem notwendig. Man kann auch sagen, dass man das mit Laser behandelt. Auch das ist im Moment off-label, nicht innerhalb der Richtlinien in Deutschland, und müsste selbst gezahlt werden, was relativ teuer ist. Es wird also empfohlen, erstmal abzuwarten, aber dann wirklich auch bitte konsequent sein, nicht sagen, ja, bei der Kolpo kam nur eine 10.2 raus, da wird schon nichts sein und nicht mehr hingehen, sondern da muss man wirklich dranbleiben, bitte. Wenn jetzt eine 10.3 rausgekommen ist, ist das bitte, bitte kein Weltuntergang. Eine 10.3 ist ebenfalls noch eine Vorstufe, da ist noch nichts passiert normalerweise, aber man sollte es eben therapieren, operieren, damit da auch nicht weiter irgendwas ist. Bei der Operation, die sogenannte Konisation, wird eine Scheibe vom Gebärmutterhals abgeschnitten. Das hat man früher als Kegelschnitt gemacht, also dass man quasi unten am Gebärmutterhals, wo diese Transformationszone nennt sich das, wo das Plattenepithel auf das Zylinderepithel trifft, also die Pflastersteine auf die Zaunpfähle, da hat man quasi das als unteren Rand genommen und dann schön tief nach innen geschnitten, weil der Gebärmutterhals ist ja ein Kanal im Endeffekt zur Gebärmutter hoch, dass man da innen auch möglichst viel wegnimmt, weil man nicht alles einsehen kann. Vielleicht bei der Operation hatte den Nachteil, dass sehr wenig Restgebärmutter Hals übrig war, und wenn die Frau noch jung war, viele Frauen, die Gebärmutterhalsvorstufen haben, sind ja noch sehr jung und im gebärfähigen Alter. Die hatten dann ein deutlich erhöhtes Risiko für Früh- und Fehlgeburten, einfach weil der Gebärmutterhals nicht mehr genug da hatte, um die Gebärmutter, um das Kind in der Schwangerschaft zu tragen. Dann hat der wurde während der ganzen Untersuchung bzw. Forschung festgestellt, dass ja eigentlich reicht diese Transformationszone, nur da sitzt der Virus, deswegen war das auch ganz bahnbrechend, das sitzt nicht überall im Gebärmutterhals, sondern nur an dieser Zone, diese Transformationszone, wo Plattenepithel und Zylinderepithel zusammentreffen. Und wenn man nur das wegschneidet, ist das ja schon mal eine total gute Sache, hat man festgestellt. Man entfernt viel, viel weniger Gewebe und hat eine höhere Sicherheit, auch wirklich das zu entfernen, was wichtig ist, nämlich diesen Bereich, wo die Viren sitzen, die überhaupt erst zu den Veränderungen führen. Bei dieser Operation wird auch wieder ein Kolposkop angewendet. Das ist dann so ähnlich tatsächlich wie bei der Kolposkopie in einer Praxis oder Ambulanz. Das Ganze passiert aber unter Vollnarkose, weil es dann doch ein bisschen größerer Eingriff ist. Bei so einer Kolposkopie, wenn da eine Probe entnommen wird, merkst du nicht viel davon. Wenn da jetzt aber ein Teil weggeschnitten wird, ist es schon unangenehm. Also es ist eine Vollnarkose, aber es ist tatsächlich eine ambulante OP. Geht auch relativ schnell. In der Regel sind es 10, 15, vielleicht 20 Minuten. Oft wird es dann noch kombiniert mit einer Ausschabung vom Gebärmutterhals, dass man auch Zellen vom Gebärmutterhals mitkriegt. Und wenn diese Operation gemacht wurde, kann der Pathologe sich unter dem Mikroskop komplettes Gewebe anschauen und sieht dann genau, ja, die Basallamina ist an allen Stellen intakt, da ist nichts durchbrochen, wir haben keinen invasiven Krebs, also nichts wirklich Bösartiges. Oder er sagt halt, ja, da vorne war zwar eine 10-3, aber da hinten ist die Basallamina durchbrochen. Das ist jetzt keine Vorstufe mehr, das ist Gebärmutterhalskrebs. Und dann kommt man in die nächste Stufe der Behandlung. Da muss dann geschaut werden, reicht es einfach nochmal nachzuschneiden? Muss man eine Bestrahlung machen oder muss die Gebärmutter komplett raus? Oder es gibt so spezielle Operationen, wo dann vom Gebärmutterhals recht viel und von den Halteapparaten, aber die Gebärmutter an sich kann auch belassen werden. Man entfernt die erst im nächsten Schritt. Also da kommt man dann wieder in eine ganz andere Schiene. Aber auch da ist es tatsächlich möglich, wenn da eine quasi ein Grad 1, also auch da ist es wieder so, dass die, wenn da wirklich ein Krebs ist, der wird sehr, wird eingeteilt in 1, 1a, b, c und 2, 3, 4. Und wenn es noch ein 1a, 1, also selbst die A wird wieder eingeteilt in mehrere Stufen. Wenn es noch ein sehr früher Krebs ist, kann man die Gebärmutter sehr häufig erhalten, wenn noch Kinderwunsch besteht, sodass man erst sagt, okay, werd schnell schwanger, kriegt dein Kind und danach kann man gucken, dass man die Operation gegebenenfalls komplettiert. Oder in manchen Fällen sogar sagt, okay, da ist nichts wiedergekommen, das kann man erstmal so belassen. Genau. Also es ist ein relativ komplexes Thema, auch was dann die Einteilung gibt in Algorithmus. Was macht man zum Beispiel, wenn bei der Kolposkopie nichts war, aber der Abstrich war auffällig? Wie gut konnte man da den Gebärmutterhals einsehen? Davon hängt es dann wieder ab, wann die nächste Kontrolle ist, was bei der nächsten Kontrolle gemacht wird. Entschuldigung. Das ist ein hochkomplexes Thema. So, worüber wir während der Prävention noch gar nicht gesprochen haben, ist mir gerade aufgefallen, ist die HPV-Impfung. Die HPV-Impfung ist eine sehr ja, tolle Sache eigentlich, wenn man sich das überlegt, weil die HPV-Impfung impft eben gegen den Gebärmutterhalskrebsvirus. Das ist was, wovon wir Mediziner schon sehr lange träumen, dass wir gegen Krebs impfen können. Und die HPV-Impfung ist die erste Impfung, die wir haben, die tatsächlich Krebs vorbeugen kann. Überraschenderweise wird es so in der Bevölkerung, weiß ich nicht, nicht wahrgenommen oder bestehen Bedenken vielleicht, weil die sagen, die Impfung ist ja auch neu, wobei die mittlerweile auch schon zig Jahre alt ist. Wir haben sehr gute Daten aus Australien zum Beispiel. Da ist das eine Reihenimpfung, wird in der Schule durchgeführt. Die Impfung ist sehr gut verträglich. Früher, als die entwickelt wurde, war es gegen zwei Viren, gegen die zwei Hochrisikoviren, 16 und 18. Und dann gab es die Vierfachimpfung, wo noch zwei weitere Typen mit abgedeckt wurden. Heute haben wir die Neunfachimpfung gegen HPV. Da sind allerdings nicht nur High-Risk-Varianten dabei, gegen die geimpft wird, sondern auch Low-Risk-Varianten. Ist vielleicht auch nochmal kurz gut zu wissen. Also man teilt die HPV ein in High-Risk und Low-Risk, weil die High-Risk-Varianten einfach ein sehr hohes Risiko haben, Gebärmutterhalskrebs zu verursachen. Und die Low-Risk-Varianten sind Viren, die in viel geringerem Prozentsatz wirklich Zellveränderungen am Gebärmutterhals machen. Die sorgen dann oft eher für Genitalwarzen, aber auch da ist es ja nicht geimpft zu werden. Diese High-Risk-Low-Risk-Unterscheidung ist uns auch in kommenden Zeiten wahrscheinlich wichtig, weil jetzt zunehmend auch geschaut wird bei diesen HPV-Tests, dass man nicht mehr nur einen Test macht, ist ein HPV da oder nicht, sondern welcher HPV ist da? Ist es ein 16er oder 18er? Das sind die zwei Virustypen, die über 80% der Gebärmutterhalskrebsfälle verursachen. Oder sind es andere Typen, die vielleicht ein weniger großes Risikopotenzial haben. Und dann kann man dann auch wieder den Screening-Algorithmus ein bisschen anpassen. Wird dann halt noch komplizierter. Ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache, weil je komplizierter der Algorithmus, desto einfacher ist es da, durcheinander zu kommen und die falsche Entscheidung zu treffen. Aber ja, wir schauen mal, wohin das führt. Wird übrigens wahrscheinlich auch irgendwann Selbsttests geben für Frauen, die nicht zum Frauenarzt, zur Frauenärztin wollen oder können. Das ist schon in den Niederlanden zum Beispiel fester Teil des Screenings. Die Frauen, die nicht zum Frauenarzt gegangen sind, kriegen dann automatisiert von der Kasse einen Selbsttest auf HPV zugeschickt, dass die selber in der Scheide einen Abstrich machen. Genau, jetzt aber mal zur Impfung. Wie gesagt, wir haben da lange Daten dazu. Also es gibt sehr viele Daten, dass das gut verträglich ist. Die Impfung macht tatsächlich sakrisch-arm Schmerzen. Das ist nicht zu wegzudiskutieren. Also eine Woche lang hast du nach der Impfung Muskelkater. Viele sagen, sie können den Arm kaum bewegen. Das ist wirklich unangenehm und geht dann weg. Und ansonsten sind eigentlich keine schweren Nebenwirkungen bekannt. Diese Diskussion, ob das jetzt zu verstärkten Blutungen und verstärkten Schmerzen führt, wird schon länger diskutiert. Das liegt aber einfach daran, dass die HPV-Impfung in der Regel in einem Alter ist, wo die Mädchen ihre erste Periode kriegen und die werden stärker und schmerzhafter. Das liegt einerseits an der Fehlkontraktion der Gebärmutter, dass die Gebärmutter da einfach in den ersten Jahren sowieso unkontrolliert ist. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir einfach von unserer Ernährungssituation her so sind, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Entzündungsstoffe über die Nahrung entweder aufnehmen oder durch die Nahrung getriggert bilden. Und das führt auch zu verstärkten Schmerzen. Das hat tatsächlich nichts mit der Impfung zu tun. Die jungen Mädchen haben generell mehr Probleme mit Periodenschmerzen, als es früher war. Bei uns in Deutschland ist leider die Impfquote bei den Mädchen auch gerade mal so um die 50%. Das ist leider viel zu wenig. Das Ziel der WHO ist eigentlich, klingt jetzt total sexy, 90, 70, 90. Das heißt, Ziel ist eigentlich, dass bis 2030 90% der Mädchen geimpft sind, 70% bis 35% bei der Frauenarztvorsorge waren und 90% der Gebärmutterhalskrebsfälle früh erkannt werden und dann auch therapiert werden können. Wir sind ein Entwicklungsland, wir haben eine super gute medizinische Versorgung und auch wenn es manchmal schwer ist, einen Facharzttermin beim Frauenarzt zu kriegen, sind wir, was Frauenärzte angeht, eigentlich echt gesegnet. Aber wie gesagt, bei der Impfung krebsen wir bei gerade mal 50% rum, und zwar nur bei den Mädchen. Die Jungs dürfen ja auch geimpft werden, sollen auch geimpft werden und ich weiß gar nicht, wie da die Quoten sind, ich glaube bei 20%. Deswegen auch mein Appell an dich. Wenn du eine Tochter hast, wenn du einen Sohn hast, bitte schau, dass die geimpft sind, optimalerweise vor 14. Die Impfung schützt am besten vor dem ersten Geschlechtsverkehr, scheint auch eine lebenslange Wirkung zu haben. Man diskutiert gerade, ob man die Impfung tatsächlich schon im Säuglingsalter vorziehen soll, weil da die Impfquoten deutlich höher sind, dass man dann einfach sagt, man impft schon ganz früh und dann hat das Kind den Rest des Lebens keine Probleme mehr damit. Weil das auch eingeschränkt zu sehen ist. Wir impfen gegen die Hochrisikovarianten. Wir können aber nicht gegen alle Virustypen impfen, momentan zumindest, weil es da einfach sehr, sehr viele gibt. Wahrscheinlich wird sich es auch irgendwann verschieben, wenn wir mal bei den 90% Impfquoten sind, dass 16 und 18 einfach weniger werden und dann vielleicht andere Typen auf den Vormarsch kommen. Aber da sind tatsächlich auch noch andere Impfstoffe in der Entwicklung, die noch mehr Viren abdecken können. Auch dein Sohn, wie gesagt, impfen. Und zwar einerseits kann dein Sohn tatsächlich auch erkranken. Natürlich nicht am Gebärmutterhalskrebs, weil das hat er nicht, aber zum Beispiel an Peniskarzinomen und Analkarzinomen. Im Analkanal ist eine ähnliche Situation wie am Gebärmutterhals, dass Plattenepithel und Zylinderepithel zusammentreffen. Das heißt, auch da hat das Virus die Möglichkeit einzudringen und sich zu vermehren. Peniskarzinome sind eher seltener, weil da ein einfach die Schleimhautverhältnisse anders sind. Wir haben diese Transformationszone in dem Sinne nicht, aber trotzdem kann man erkranken. Und das Wichtigste tatsächlich ist, dein Sohn wäre sonst oder könnte Virusüberträger sein und seine Sexualpartnerin später anstecken. Und dann hat vielleicht seine zukünftige Partnerin irgendwann Gebärmutterhalskrebs. Das wäre sehr schade. Insofern für den Eigenschutz, aber auch zum Schutz der späteren eigenen Familie vielleicht eine HPV-Impfung sehr, sehr sinnvoll. Leider ist es so, dass die Wirksamkeit der Impfung nach dem ersten Geschlechtsverkehr deutlich abnimmt. Man darf bis 18 impfen, bis 14 sind es zwei Impfungen, also eine Grund für die Grundimmunisierung. Ab 14 sind es drei Impfungen, die man benötigt, damit der Impfschutz ausreichend ist. Bis 18 wird es von den Krankenkassen gezahlt. Aber die Wirksamkeit der Impfung sinkt einfach, wenn die Mädchen oder Jungs schon Sex hatten, weil sie dann einfach schon mit hoher Wahrscheinlichkeit Kontakt hatten zu HPV, weil das eben momentan sehr häufig ist, dass es sein kann, dass das Risiko für Gebärmutterhalskrebs nicht mehr so stark absinkt. Ein bisschen schützt trotzdem. Also bitte jetzt nicht sagen, oh, tja, schade, Pech gehabt, machen wir nicht. Wenn dein Kind oder wenn du unter 18 bist, lass dich oder dein Kind noch impfen. Danach ist es immer so ein bisschen die Frage. Manche Krankenkassen zahlen es trotzdem. Wenn du sagst, du möchtest unbedingt geimpft werden, man kann da einen Antrag stellen bei der Krankenkasse. Man kann es auch selber zahlen. Es kann ja sein, dass du tatsächlich noch keinen Kontakt hattest zu 16, 18 HPV-Viren. Dann kann die Impfung Sinn machen. Es ist natürlich schwierig vorherzusehen. Wenn bei dir ein HPV nachgewiesen wurde beim Abstrich, bringt dir die Impfung erstmal nichts, weil der ist jetzt da. Das Immunsystem setzt sich damit auseinander. Und zumindest momentan noch haben wir keine kurative Impfung, also keine Impfung, die eine Infektion heilen würde, sondern das ist eine rein präventive Impfung, die einfach dich davor schützt, wenn du noch keine HP-Infektion hattest. Anders sieht es aber aus, wenn du so eine Konisation bekommst. Wenn bei dir eine Gebärmutterhalskrebsvorstufe festgestellt wurde und du brauchst eine Konisation, macht es sehr, sehr viel Sinn, vorher am besten, also vor der Konisation, eine Impfung zu bekommen. Eventuell auch zwei Dosen, wobei so lange will man ja in der Regel nicht warten. Also zumindest mal eine HPV-Impfung, dann die Konisation und dann die Abschlussimmunisierung danach. Bei der Konisation wird ja der Anteil des Gebärmutterhalses, der Zervix, mitgenommen, wo die Viren drin sitzen. Das heißt, wenn du die Impfung kriegst, dann wird dieser Teil weggeschnitten, dann sind die Viren weg und du kannst dein Immunsystem dadurch nochmal ordentlich boostern und die Rückfallquoten für erneute Zinne gehen tatsächlich, also die Rückfallquoten sinken dramatisch. Das wird die Postkonisationsimpfung oder Perikonisationsimpfung, so nennt man das. Hat sehr gute Effekte, ist noch nicht Standardleistung bei den Krankenkassen, wird aber in der Regel übernommen. Da musst du einen Antrag stellen. Lass dir sowas auch immer schriftlich geben. Die Impfung ist nicht billig, die kostet, glaube ich, 150 € und du musst in Vorkasse gehen. Lass dir das vorher schriftlich geben von der Krankenkasse, dass die das übernehmen. Dann kannst du das einreichen und kriegst es von der Krankenkasse wieder erstattet. Genau, jetzt haben wir ziemlich lange geschwätzt über viele verschiedene Versionen. Nochmal so ein bisschen die Kurzfassung. Also, ganz wichtig, Immunsystem stärken, nicht rauchen, beim Sex wirklich verantwortungsvoll sein, keine ständig wechselnden Sexualpartner und wenn, dann bitte mit Kondomen schützen und vor dem ersten Sex bitte impfen, wenn irgendwie noch möglich. Jährlich zur Vorsorge gehen, jährlich die Abstriche machen. Das ist auch ein bisschen was. Ab 35, habe ich ja erzählt, wird das Screening, der Screening-Abstrich nur noch alle 3 Jahre gemacht. Das hat eine gewisse Schwierigkeit, weil man muss ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht so leicht, den Gebärmutterhals jedes Mal beim Abstrich zu treffen. Liegt jetzt nicht daran, dass der irgendwie ganz klein und mini ist und schlecht zu sehen, sondern es liegt einfach daran, dass es nicht bei jeder Frau einfach ist, den Gebärmutterhals gut darzustellen, also in eine gute Position für einen Abstrich zu kriegen. Vielleicht hattest du mal einen Kaiserschnitt und die Gebärmutter ist so ein bisschen an der Beckenwand verwachsen. Vielleicht hast du ein paar Kilos zu viel. Und es ist ein bisschen schwer, an die Scheide ranzukommen. Also das ist tatsächlich bei Diabetikern zum Beispiel, insulinpflichtige Langzeitdiabetikerinnen haben ganz oft enorm viel Speck ausgerechnet am Venushügel und da kommt man schon kaum mit den normalen Instrumenten an den Scheideneingang. Und dann muss man die Scheide ja hochhalten, damit man den Gebärmutterhals sieht. Der hängt ganz am Ende von der Scheide und es kann tatsächlich schwierig sein. Oder du hast eine Senkung, weil du vielleicht hart gearbeitet hast oder Kinder bekommen hast, dann ist oft die Scheidenwand gesenkt. Und wenn man die an einer Stelle nach oben hält, kann sie an der anderen Stelle wieder so ein bisschen ins Blickfeld rutschen. Da kann es tatsächlich schwierig sein, jedes Mal den Gebärmutterhals gut darzustellen. Oder du bist sehr schmerzempfindlich und verkrampft und deine Frauenärztin will dir nicht wehtun und versucht da ganz vorsichtig zu sein. Das kann manchmal ein bisschen nach hinten losgehen. Deswegen ist es auch so hilfreich gewesen, jedes Jahr den Abstrich mindestens zu machen. Weil wenn du in einem Jahr den Gebärmutterhals nicht so richtig erwischst, im nächsten Jahr gibst du dir dann noch mehr Mühe und dann hast du den auch. Wenn jetzt aber alle 3 Jahre nur der Abstrich ist und im Abstrich den du jetzt bekommen hast, sind keine endozervikalen Zellen, also keine Zellen aus dem Gebärmutterhals zu sehen, weil das irgendwie nicht möglich war, mit dem Bürstchen oder dem Spatel an die richtige Stelle zu kommen. Dann muss man jetzt 3 Jahre warten, eigentlich, bis der nächste Abstrich gemacht wird. Und das ist natürlich eher ungünstig. Unter 55 Jahren kann man einen sogenannten Abstrich im Rahmen der Empfängnisverhütung machen. Da kann man dann auch jährlich noch einen Pap-Abstrich mitmachen. Der ist dann offiziell nicht zur Krebsfrüherkennung, sondern für die Empfängnisverhütung. Warum auch immer, mir ist nicht klar, was Empfängnisverhütung mit Pap zu tun hat. Aber auf jeden Fall zahlt die Krankenkasse einen Mini-Beitrag, dass man so einen Pap-Abstrich machen kann. Das ist tatsächlich nicht viel, ich glaube 1,20 Euro dafür. Deswegen machen es viele Ärzte nicht, weil es natürlich der gleiche Aufwand ist wie für einen großen Abstrich. Ich finde es aber eine gute Sache und bei uns in der Praxis wird es gemacht. Aber wie gesagt, es machen nicht alle. Man kann aber auch auf Selbstzahlerbasis so einen Abstrich durchführen lassen. Der kostet dann, glaube ich, je nachdem 15 bis 30 Euro, wenn man die Laborkosten mit einrechnet. Sicherlich nicht die Welt. Und es ist eine wirklich gute Untersuchung. Also es ist was, was wirklich hilfreich ist, wenn man das einfach jährlich, also in kürzeren Abständen als alle 3 Jahre macht, dass man einfach weiß, was da am Gebärmutterhals gerade los ist. Genau, also Immunsystem stärken, gute Sexualhygiene, jährliche Vorsorge und wenn dann irgendwelche Auffälligkeiten sind, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern zur Dysplasie-Sprechstunde, zur Kolposkopie gehen, abklären lassen. Auch ganz offen mit dem Frauenarzt, der Frauenärztin sprechen, wenn die Ergebnisse von der Kolposkopie nicht ganz zum Abstrich passen, ob man vielleicht nochmal frühzeitig wieder eine neue Kontrolle braucht. Und wie gesagt, wenn eine Zentralis ist, nicht in Panik verfallen, die Operation ist ambulant, da hast du bei der Art und Weise, wie heute operiert wird, sehr, sehr geringe Chancen auf eine Frühgeburt, wenn du noch schwanger werden willst. Das sind wirklich ganz andere OP-Methoden als vor 30, 40 Jahren. Und wenn da auch noch was rauskommen sollte, dass es eben nicht nur ein Zentralis ist, sondern eine Vorstufe, dann hat man es zumindest in der Regel sehr frühzeitig entdeckt und die Operation fällt nicht ganz so intensiv aus und die Chancen, das gut zu überstehen, sind deutlich höher. Abschließend noch ein kleiner, nicht Exkurs, aber so ein kleines Ausrufezeichen. Leider ist nicht jeder Krebs mit einem Pap-Abstrich darstellbar. Ich habe eine Patientin, die hat tatsächlich über Blutungsstörungen geklagt. Wir haben Abstriche nach Abstrich gemacht. Es war einmal alles unauffällig. Und dann erst als es wirklich auch von der Kolposkopie, also das beim Angucken, hat man gesagt, das sieht irgendwie nicht gut aus, haben wir mal eine Probe entnommen. Und dann war es leider schon in auch wirklich schnell kurzer Zeit großer Tumor geworden, der auch später in den Abstrichen, also da war nie ein HPV nachweisbar, es war nie ein auffälliger Pap nachweisbar, aber sie hatte ein Karzinom, das dann behandelt werden musste. Also wenn du Blutungsstörungen hast, das war bei ihr das Hauptsymptom tatsächlich, wenn du Blutungsstörungen hast, die unerklärlich sind, wenn das keine Periodenblutungen sind, sondern ständig Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr, nervt deine Frauenärztin ruhig. Das sind Sachen, das kann 1000 verschiedene Ursachen haben, aber man muss nachgucken, weil es kann auch wirklich mal was richtig Blödes dahinter stecken. Und wie gesagt, der Abstrich ist super, super wichtig, aber er kennt nicht alles. Okay? So, ich will dir damit keine Angst machen, sondern dich eigentlich motivieren, dich um dich selber zu kümmern. Also guck, dass wenn du ein komisches Gefühl hast, geh zu deiner Frauenärztin, geh generell zur Frauenärztin einmal im Jahr bitte. Schau, dass du, wenn du unter 18 bist, dich impfen lässt gegen HPV. Wenn du Kinder hast, die unter 18 bist, dass du die entweder impfst oder zur Impfung motivierst. Und guck, dass du, was deine Sexualpartner angehst, nicht exzessiv viele hast oder dann halt wenigstens Kondome benutzt. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche, ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute mit dem Podcast Frauengesundheit. Dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Gerne liken und subscriben und gerne auch an deine Freunde weiterleiten. Vielleicht haben die ja auch ein paar Dinge, die sie gerne noch wissen möchten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderschönen Tag und bis nächstes Mal.